Tatort Mord. Der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha.
Und damit herzlich willkommen zu unserer 11. Folge des Podcasts Tatort Mord. Ich bin Sabrina.
Ich bin der Sascha.
Und ich trinke jetzt einen lecker Wein. Und du? Ja.
Ich kann hier Autohartwachs von Sonax trinken.
Okay.
Ich habe sonst nur lecker Wasser.
Na gut, okay, das lasse ich nochmal durchgehen. Aber bevor wir heute in unseren Fall starten, möchte ich kurz unsere Hörer dazu aufrufen, noch einen anderen Podcast zu hören. Und zwar ist es ein ganz neuer, der heißt Ungeschrieben, Umgeschrieben. Da kommt nächste Woche Mittwoch die erste ganze Folge raus. Da ist jetzt schon die Folge 0 draußen, wo einfach vorgestellt wird, was gemacht wird. Und da dieser Podcast einfach Hörer braucht, die nämlich nach jeder Folge etwas abstimmen können, hört da einfach mal rein, lasst ein Abo da, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Und ja, Sascha, dann würden wir auch schon starten. Bist du bereit?
Ja.
Okay, ich trinke noch kurz mir einen Schluck Mut an. Genauso hört sich das an, wenn ich trinke.
Lecker, lecker, lecker.
Okay, also, als erstes habe ich eine Frage an dich, Sascha.
Okay.
Was glaubst du, in welches Land hat die höchste Mord- bzw. Tötungsrate, beruhend auf der Häufigkeitszahl? Die wird immer pro 100.000 Einwohner gerechnet.
Also wie viele Leute auf 100.000 Einwohner sterben. Das
genau.
Heißt, nicht irgendwie flächenmäßig das größte Land hat die größte
genau.
Chance oder so.
Richtig.
Gute Frage. Also ich glaube, die höchste Selbstmordrate ist in Kingston, hier in Jamaika. Wobei das natürlich auf dem Papier oft Suizide sind, die eigentlich nicht so richtige Suizide waren. Mhm. Aber sonst keine Ahnung. Also weiß ich nicht.
Okay, dann werde ich es dir verraten. Also beruht auf der Häufigkeitszahl, wie gesagt, werden in Venezuela die meisten Tötungen begangen. Dort liegt die Zahl nämlich bei 80,4 Tötungen, Stand 2018.
Auf wie viel war das jetzt?
Auf 100.000, ja. Und okay. Die niedrigsten Häufigkeitszahlen haben Andorra, Liechtenstein, Monaco und der Vatikanstadt. Was glaubst du, wo die liegen?
Puh. 10, 15?
Nee, 0.
Was?
Ja.
Warum,
richtig.
Warum?
Ja.
Da können die sich ja mal angehen.
In Deutschland haben wir übrigens eine Häufigkeitszahl von 0,7. Da ist der Stand von 2019, da wurden 545 Menschen getötet. Genau, wir beschäftigen uns aber heute mit dem Land, das die zweitkleinste Häufigkeitszahl hat. Und das ist Singapur. Dort hat man eine Tötungsrate von 0,2. Dort wurden im Jahr 2017 11 Menschen getötet. Und mit einem dieser Fälle beschäftigen wir uns. Ich werde jetzt übrigens hauptsächlich die Vornamen der Beteiligten nutzen. Ganz einfach, weil ich nicht in der Lage bin, die vollen Namen korrekt auszusprechen. Und ich weder uns noch die Hörer damit quälen will, wenn ich versuche, die Namen korrekt wiederzugeben. Genau. Am 13. Juni 1992 wird in Tidim, das ist in Myanmar, circa 3400 Kilometer von Singapur entfernt, Piang geboren. Sie ist die Tochter zweier Bauern und wächst in einem der ärmsten Dörfer in Myanmar auf. Ihre Eltern sind bereits gestorben, als Piang etwa 4 Jahre alt war. Sie hat außerdem noch 10 Geschwister. Von denen aber bereits 5 verstarben, bevor sie selber 24 Jahre alt war. Piang verließ bereits mit 15 die Schule. Mit 18 Jahren, also 2010, lernte sie ihre erste große Liebe kennen. Sie wurde schwanger von ihm. Während der Schwangerschaft wurde sie allerdings von dem Vater des Ungeborenen verlassen. Im Februar 2013 brachte sie dann ihren ersten und einzigen Sohn auf die Welt. Sie arbeitete in Jobs, in denen sie miserabel bezahlt wurde. Piang wollte aber einen Job ausüben, wo sie mehr verdient, um ihrer Familie einfach besser unterstützen zu können. Ihr Plan war es, für 2 bis 3 Jahre nach Singapur zu gehen und dort zu arbeiten, denn dort verdient man wesentlich mehr. Wenn sie dann genug Geld verdient hatte, wollte sie zurückkommen und etwas Land kaufen, um dort ein Haus zu bauen für sich und ihren Sohn. Im Mai 2015 kommt Piang nach Singapur, um dort als Hausmädchen zu arbeiten. Allerdings muss man in Singapur 23 Jahre alt sein, um als Hausmädchen arbeiten zu dürfen. Piang war also genau 2 Monate zu jung, um legal hier zu arbeiten. Sie nimmt also ihr letztes Geld zur Hand und bezahlt einen Mann dafür, ihren Ausweis zu fälschen, so dass sie auf dem Papier bereits 23 Jahre alt ist. In ihrem neuen Ausweis ist ihr Geburtsdatum dann auf den 13. April 1992 geändert worden. Also genau 2 Monate vor ihrem eigentlichen Geburtstag. So ist sie also auf dem Papier alt genug, um eine Stelle als Hausmädchen anzunehmen. Sie wird dann über eine Agentur bei einer Familie eingestellt.
Ah, okay. Ja. Also, ist in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, hat ein Kind bekommen. Absurderweise irgendwie, also sie wollte nach Singapur, wie man das ja häufig auch kennt. Das kennt man ja zum Beispiel auch, dass Rumänen oder Polen gerne nach Deutschland zum Arbeiten kommen und Saisonarbeiter und so weiter, gibt's ja alles, ne? Genau, ja. Und die wollte das aber durchziehen für 2, 3 Jahre, dass man halt so ein bisschen Geld ansammeln kann, um das dann halt mitzunehmen. Und sie stürzt sich dann schon in Illegalität, die eigentlich so absurd klingt, weil es, also bei 23 ja. Jahren, 2 Monate ist halt ein Witz. Ja, aber, ja. Aber gut, da fängt sie schon an und muss tricksen, damit ihr Plan halt irgendwie aufgeht.
Ja, das habe ich auch so, da dachte ich auch so, also anscheinend war es sehr, sehr dringend, sonst hätte man die 2 Monate ja wahrscheinlich auch noch warten.
Ja, die Frage ist, ob die das wusste, weil, ne, hätte ja sein können, dass sie es einfach so nicht wusste.
Meinst du, dass die nach Singapur, ja, das könnte
also
sein.
Also geh da hin, da gibt's Geld und dann gehst du da hin und dann fällt dir auf, oh Mist, ich darf ja noch gar nicht.
Das kann sein, ja. Genau, sie wird dann halt über eine Agentur eingestellt und zwar landet sie bei der Familie von Gayatiri. Das ist eine 35-jährige Hausfrau und dem 37-jährigen Polizisten Kevin. Das Ehepaar hat 2 Kinder, eine 4-jährige Tochter und einen kleinen Sohn. Außerdem wohnt die 57 Jahre alte Mutter von Gayatiri noch mit im Haus. Ihr erster Arbeitstag ist der 28. Mai 2015. Das Haus, in dem sie arbeitet, ist komplett mit Überwachungskameras ausgestattet, die alles aufzeichnen, was passiert. Außerdem werden die Aufzeichnungen dauerhaft gespeichert. Gleich zu Beginn ihrer Anstellung wurden Piang harte Regeln aufgestellt. So war es ihr nicht gestattet, ein Handy oder Smartphone zu besitzen. Außerdem hatte sie höchstens 1 Tag in der Woche frei. Piang nahm die strengen Regeln so hin, da sie ja sowieso ihren Aufenthalt nach 2 bis 3 Jahren beenden wollte. Und der Gedanke, dass sie sich und ihrem Sohn mit dem verdienten Geld ein besseres Leben machen konnte, ließ sie das auch einfach so hinnehmen. Auch, dass sie ständig von Gaia Thiri angeschrien und gemaßregelt wurde, nahm sie einfach so hin. Im Oktober 2015, also 5 Monate nachdem sie angefangen hat, blieb es allerdings nicht mehr bei den verbalen Übergriffen. Es kam zu körperlicher Misshandlung. Und das täglich. Manchmal sogar mehrere Male am Tag. Und all diese Misshandlungen wurden von den Überwachungskameras, die übrigens von dem Ehemann selber angebracht wurden, damit er halt Piang und seine Kinder überwachen konnte, aufgenommen. Piang wurde unter anderem mit kaltem Wasser übergossen, geschlagen oder es wurde sogar auf ihr rumgestampft, als sie am Boden lag. Danach wurde sie an ihren Haaren wieder vom Boden hochgezogen. Zum Schlagen benutzten sie neben Plastikflaschen auch Metallkellen. Außerdem durfte Piang nur 5 Stunden pro Nacht schlafen. Ihre Mahlzeiten, also wenn sie welche bekam, bestanden oft aus einer Brotscheibe, die vorher in Wasser eingeweicht wurde. Gelegentlich bekam sie nachts auch mal etwas Reis. Diese ganzen Misshandlungen wurden hauptsächlich von Gaia Thiri begangen. Aber auch ihre Mutter beteiligt sich an den Übergriffen. Kevin hat sie auch einmal geschlagen. Da Piang über eine Agentur bei Gaia Thiri gelandet ist, wurden 6 und 10 Monate nach ihrer Anstellung medizinische Untersuchungen durchgeführt. Das macht die Agentur wohl bei all ihren vermittelten Hausmädchen so. Die Ärzte stellen auch beide Male fest, dass Piang auffällig viele Narben und Prellungen am Körper hatte. Gaia Thiri und Kevin gaben daraufhin an, dass Piang allgemein sehr ungeschickt ist und öfters auch mal hinfalle. Auch befragte die Agentur die beiden, wie zufrieden sie mit der Leistung ihres Hausmädchens wären. Hier gab Kevin keine positive Rückmeldung. Das Angebot allerdings, das die Agentur machte, nämlich Piang durch ein anderes Hausmädchen zu ersetzen, lehnten sie ab.
Albern, ey. Okay, also sie hat es geschafft mit dem gefälschten Ausweis. Ich dachte, es wird schon abgefahren. So, aber dann hast du erzählt über eine Agentur, ne, alles offiziell und hast du nicht gesehen. Ja, dann kommst du natürlich in eine Familie, wo ein Polizist wohnt. Wirst verknüppelt. So, das Ganze wird noch Kamera überwacht. Das ist schwierig vorstellbar, dass man, also sie arbeitet dort ja, das ist ihr Arbeitsplatz, dass man dort permanent Kamera überwacht wird, ist hier in Europa unvorstellbar. Wahnsinn. Ja. Scheint in der Choleriker-Familie gelandet zu sein, wo halt noch ein Control-Freak dabei ist. Immerhin konnten sie sich 5 Monate zurückhalten, sie nicht zu verprügeln, beziehungsweise nicht körperlich zu schädigen. Ja, und das ist schon komisch, also für uns klingt das so ein bisschen komisch mit dieser Kameraüberwachung. Ich hatte das aber mal gesehen, in den USA gibt es das ganz oft auch in Kitas und in Kindergärten, damit die Eltern permanent gucken können, was ihr Kind macht. Und die kriegen auch jeden Tag am Ende dann nochmal eine Bewertung von den Mitarbeitern, was das Kind gemacht hat, was nicht und so weiter. Was es gegessen hat und das weiß ich nicht, hat man vielleicht einfach einen anderen Bezug dazu, dass man da so, also ich reagiere da irgendwie allergisch drauf, so ein bisschen, aber gut, okay.
Ja, aber das schwappt ja auch schon hier nach Deutschland rüber, ne? Das fängt ja schon bei den Kleinsten an, es gibt ja schon Babyphones, erstmal die ein dein Kind beim Schlafen aufnehmen, damit du es am anderen Ende beobachten kannst. Und dann habe ich auch schon gesehen, da hatte ich auch ein komisches Gefühl, als mir das gezeigt wurde. Und zwar kannst du dir das auch aufs Handy übertragen lassen. Und dann hat mir doch tatsächlich jemand gezeigt, wie sein Kind, wir waren in einer Sporthalle, sein Kind liegt im Bett, daneben sitzt der Babysitter und liest dem Kind was vor und er hat es auf dem Handy beobachtet.
Ja, mein Tipp, mach das nicht. Jede Kamera, die für irgendwen von außen zugreifbar ist, ist auch für nochmal andere Leute von außen zugreifbar.
Ja.
Und das geht meistens schneller als erwartet, weil die Dinger natürlich billig gekauft werden und ja, mach das nicht.
Ja, genau. Also trotz dessen, dass Pian kein Handy hatte, gelang es ihr 5-mal, ihre Familie in Myanmar anzurufen. Bei den ersten Gesprächen erzählte sie ihrer Familie nichts über den Missbrauch an ihrer Person. Beim 5. Anruf, der am 12.06.2016 stattfand, sagte Pian allerdings, dass sie nach Hause möchte und es ihr nicht gut gehen würde. Dieses Gespräch ist das letzte, was Pian jemals mit ihrer Familie geführt hatte. Denn sie hatte nur noch 13 Tage zu leben. In diesen letzten Tagen wurde sie jede Nacht zum Schlafen an das Fenstergitter gefesselt. Sie wog außerdem nur noch 24 Kilo.
Was?
Mhm.
Ein Mensch kann doch keine 24 Kilo wiegen.
Mhm. In der Nacht vom 25. Juli 2016 fesselte Gayathri und deren Mutter Pian mit einer Hand am Fenstergriff. Daraufhin fingen sie an, Pian zusammenzuschlagen. Pian fiel zu Boden. Als sie da lag, überschütteten die beiden Frauen Pian mit Wasser. Pian flehte um Gnade. Aber Gayathri schrie sie an, dass sie diese Strafe verdient habe. Gayathri war nämlich der Meinung, dass Pian heimlich Lebensmittel aus dem Kühlschrank gestohlen hätte. Am Morgen, dann um 5 Uhr etwa, fing Gayathri an, auf Pians Kopf rumzustampfen. Danach packte sie sie an den Haaren und riss ihren Kopf zurück. Sie fing an, ihr Hausmädchen zu würgen. Bereits zu diesem Zeitpunkt reagierte Pian nicht mehr auf die körperlichen Angriffe. Als Kevin gegen 7.30 Uhr zur Arbeit gegangen war, versuchte Gayathri und ihre Mutter Pian wiederzubeleben. Allerdings scheiterten ihre Versuche. Gayathris Mutter drängte jetzt darauf, einen Arzt zu kontaktieren. Die beiden Frauen trugen Pians Körper dann in die Küche des Hauses, wechselten ihre nasse Kleidung durch trockene und saubere Kleidung, um dann gegen 9.30 Uhr in einer Klinik anzurufen. Dort bat Gayathri dann um einen Hausbesuch eines Arztes, da sie ihr Hausmädchen leblos auf dem Küchenboden gefunden hat. Die Klinik wollte daraufhin einen Krankenwagen schicken. Gayathri bestand allerdings darauf, dass ein Arzt vorbeikommen soll. Gegen 10:50 traf dann der Arzt ein. Er untersuchte Pian kurz, konnte aber nur noch ihren Tod feststellen. Gayathri und ihre Mutter reagierten total schockiert. Der Arzt rief einen Krankenwagen. Auch die Rettungskräfte erklärten Pian für tot. Gayathri und ihre Mutter wurden sofort von der Polizei festgenommen.
Ich verstehe es nicht. Also ich, so bei den meisten Leuten, die irgendjemanden umbringen, kann man so ein bisschen nachvollziehen, was da los ist. Ne? Gekränkt, schlecht drauf, keine Ahnung. Aber du kriegst quasi eine Haushaltshilfe. Jemand, der dich unterstützt im Haushalt. Hilft dir putzen, hilft dir kochen, hilft dir, ne, alles, was du so brauchst. Und dann verprügelst du die halt. Und hungerst die aus. Ein Mensch, der 24 Kilo wiegt, so viel wiegt mein Fuß vielleicht, ey. Das ist doch, also das kann ja wohl nicht sein. Ja. komisch auch, dass der Arzt nochmal einen Krankenwagen ruft, um das bestätigen zu lassen, weil eigentlich läuft das ja andersrum. Der Krankenwagen muss ja so lange, also die Rettungskräfte müssen ja eigentlich so lange reanimieren, bis der Arzt den Tod feststellt. Vorher dürfen die ja eigentlich gar nicht aufhören. Ja, aber also keine Polizei, nix. Natürlich, ja gut, die waren halt, waren natürlich so ein dann aufgelöst, scheinbar dann auch gute Schauspieler. Und ich habe mich schon gefragt, warum bei der ärztlichen Untersuchung, die ja durchgeführt wurde, warum das da irgendwie noch nicht aufgefallen ist, weil das ist doch der Klassiker. Ja. So, ja, die ist sehr ungeschickt. Ja, ich bin die Treppe runtergefallen. Ich bin gegens Fenster gelaufen. Das ist doch...
Ja, vielleicht spielt da der Aspekt einfach rein, dass der Kevin ja Polizist ist und man...
Ja, man hat so ein Trust-Level, ja.
Ja, genau.
Ja. Wahnsinn.
Das habe ich mir so erklärt, als ich mich mit der Geschichte beschäftigt habe, weil ich auch dachte, das kann doch nicht sein. Die wurde 6 und 10 Monate nach der Einstellung ärztlich untersucht, also.
Ja, und allein das Abmagern müssten die ja feststellen. So, und das macht man auch nicht, weil man es lustig findet irgendwie.
Ja. Naja, Gaia Tiri und die Mutter wurden ja dann direkt von der Polizei auch festgenommen. Und Piang wurde dann obduziert. Und dabei kam folgendes Ergebnis raus. Piang hatte 47 äußere Verletzungen, außerdem etliche Narben von älteren Verletzungen. Außerdem wurde festgestellt, dass Piang stark unterernährt war. Sie wog ja, wie gesagt, nur noch 24 Kilo. Zum Tod von Piang führte allerdings das Würgen durch Gaia Tiri und dem einhergehenden Sauerstoffmangel. Gaia Tiri wurde angeklagt wegen Mordes ersten Grades. Und wenn du in Singapur für Mord ersten Grades verurteilt wirst, lautet deine Strafe Tod durch Erhängen. Aber sie ist ja erstmal nur angeklagt. Kevin entfernte alle Überwachungskameras, um so den Missbrauch durch seine Frau und seine Schwiegermutter an Piang zu vertuschen. Der Polizei erklärte er, dass er die Kameras bereits 6 Monate zuvor entfernt hätte. Aber die Polizei kam ihm auf die Schliche und so auch an die Aufnahmen der Überwachungskameras. Da man auf den Kameras sah, dass auch Kevin Piang körperlich misshandelt hat, wurde er von seinem Job als Polizist suspendiert. Er wurde wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Außerdem musste er sich einer disziplinarischen Anhörung der Polizei stellen. Gaia Tiri und ihre Mutter saßen jetzt in Untersuchungshaft. Es sollte ein psychiatrisches Gutachten der beiden erstellt werden. Diese Aufgabe zog sich die nächsten 4 Jahre und endete erst im April 2020. Aber auch das Ermittlungsverfahren dauerte 5 Jahre, da so viele verschiedene Straftaten gegen Piang begangen wurden und diese mussten erstmal alle untersucht werden. Gaia Tiris Gutachten beinhaltete, dass sie an schwerwiegenden psychiatrischen Erkrankungen litt. Und zwar sollte sie einmal an einer übermäßigen Besessenheit von Sauberkeit leiden. Das wirkte sich unter anderem dadurch aus, dass ihre Schwägerin, wenn sie bei Gaia Tiri zu Hause war, eine Duschhaube tragen musste, damit sie keine Haare im Haus verlieren kann. Außerdem putzte sie selber jeden Tag exzessiv das Haus und wusch sich sehr oft die Hände. Außerdem soll sie nach der Geburt ihres Sohnes eine postpartale Depression erlitten haben. Diese Depression hat dann auch ihre Besessenheit von Sauberkeit noch verstärkt. Aufgrund dieser Feststellung kamen die Gutachter dazu, dass Gayathri in ihrer geistigen Verantwortung beeinträchtigt gewesen sei, als sie die Misshandlung an Piyang vornahm, bis hin zu ihrem Tod. Deswegen wurde die Anklage bei Gayathri auf schuldhafte Tötung reduziert. Nun stand ihr nicht mehr die Todesstrafe bevor, sondern eine lebenslange Freiheitsstrafe. Während Gayathri in Untersuchungshaft saß, ließen sie und Kevin sich scheiden. Am 23.02.2021 war der erste Verhandlungstag gegen Gayathri. Sie bekannte sich in allen Anklagepunkten, unter anderem wegen Tötung, schuldig. Die Staatsanwaltschaft beantragt die Höchststrafe von lebenslanger Haft. Am 29.04.2021 wurde das Urteil von lebenslanger Haft bestätigt. Gayathri wollte sich allerdings dem Urteil entziehen, indem sie ihre Aussage zu ihrem Schuldgeständnis zurückzog. Ihre Verteidigung wollte noch etwas Zeit vom Gericht, um die Anklagepunkte noch einmal genau mit Gayathri zu besprechen. Am 22.06.2021 wurde dann die Verhandlung fortgesetzt. Die Verteidigung plädierte jetzt für eine Freiheitsstrafe von 9 Jahren. Da Gayathri durch ihre psychische Erkrankung nicht in der Lage wäre zu entscheiden, ob ihr Handeln zum Tod führt. Und es war auch niemals ihr Ziel gewesen, dass Piyang stirbt. Die Staatsanwaltschaft ging allerdings nicht auf die Forderung ein und hielt an ihrer Strafe fest. Sie sagten, die Strafe muss lebenslang sein, da ja die Anklage schon von Mord auf Tötung reduziert wurde. Am gleichen Tag noch fällte das Gericht das Urteil, dass Gayathri nicht lebenslang in Haft muss, sondern sich ihre Haftstrafe auf 30 Jahre belaufen sollte.
Okay, heißt in Singapur lebenslänglich tatsächlich lebenslänglich und nicht 16 Jahre oder sonst was.
Okay. Also in Deutschland ist lebenslänglich auch lebenslänglich. Du kannst halt, ich glaube, nach 15 Jahren einen Antrag stellen.
Ich meine, es sind 16, ich bin mir aber nicht sicher.
Mm-mm. Ich aber.
Ja, du bist dir sicher? 15 ja, Jahre? Pro. Ich nagel dich voll drauf fest. Also,
ach so, nein.
So, nicht Anzeige Jahre, ist raus.
Das lebenslang ja, bedeutet. Okay.
Ja, also es kommt mir schon arg komisch vor, dass also natürlich Sichtungen der ganzen, vom ganzen Videomaterial und so weiter, das braucht seine Zeit, das Ganze festzustellen, inwiefern wo was vorgefallen ist, dauert seine Zeit, aber nicht 4-5 Jahre so, also selbst wenn die so verbürokratisiert sind wie wir halt.
Ja.
Und dann irgendwie mildernde Umstände geltend machen zu wollen mit durch halt eine Unzurechnungsfähigkeit mehr oder minder, ist komplett albern. Also wenn man die Videoaufnahmen in der Summe ja so gesichtet hat und die Menge an Übergriffen dann irgendwie auf sich mal wirken lässt, dann sieht man ja, dass dort gezielt gequält wurde, also Misshandlungen gequält und jemanden quälen ist am Ende, also wenn man jemanden quält und das dann noch zum Tod führt, ist das, glaube ich, so Overdose an Straftat, die man halt begehen kann, weil
ja.
jemanden umzubringen, okay, das der Mensch ist dann tot. Ja, das ist meistens, das Töten an sich ist ja meist auch nicht so lang, dass sich das über Tage, Wochen, Monate zieht. Aber wenn man vorher jemanden extra noch quält und dann irgendwann aus Versehen tötet, finde ich, ist das so eigentlich so das Schlimmste, was man jemanden antun kann. So, und
ja, also ich finde auch, ja. Und durch die körperliche Misshandlung hat man doch eigentlich schon in Kauf, nimmt man doch in Kauf, dass jemand durch das Handeln sterben kann.
Ja, exakt. Ja. Und auch durch die Mangelernährung. Also das Da muss man jetzt kein Ernährungsexperte für sein, dass er weiß, dass eine Scheibe Brot halt nicht ausreicht, ne? Vor allem, wenn man dann dort auch noch was zu erledigen hat, sage ich mal. Also die wird ja nicht den ganzen Tag da rumgelegen haben, dass sie da keinen Energieverbrauch hat. Ja, übel auf jeden Fall. Und ja, aber klar.
Ja, der und Polizist, aktuell auch.
Aber der Polizist, da schickt man so einen Vertrauensvorschuss quasi direkt mal hin, weil man davon ausgeht, okay, dass ich glaube, Polizist wird man in keinem Land, weil man Geld verdienen möchte. Weil das ist, glaube ich, nirgendwo so viel, dass sich das da lohnen würde. Und deshalb geht man halt davon aus, dass die Integrität besitzen, dass die rechtschaffend sind, dass die halt so einen Scheiß einfach nicht machen. Ja, und dann wird er natürlich nicht genau so genau hingeschaut, sage ich mal.
Ja. Von dem Mann habe ich auch gar nichts mehr gefunden, ob da irgendwie mal, er muss ja sicher auch vor Gericht aussagen, aber irgendwas über seine Aussage oder ob er sich davon distanziert hat oder nach dem Motto, oh, ich habe das gar nicht mitgekriegt alles.
Ja, das ist ja glatt gelogen. Also das ist ja direkt gelogen. Also das wäre so albern, das kann kein Mensch, der irgendwie 2 plus 2 rechnen kann, als Aussage fällen, wenn er sein komplettes Haus verwanzt hat.
Ja, aber es muss wohl, durch die Videokameras und die Aufnahmen, die man halt dadurch besitzt, dadurch ist bewiesen, dass tatsächlich nur ein einziges Mal der kleine Sohn was mitgekriegt hat von den Misshandlungen.
Ja, ein Glück für ihn, also für den Sohn.
Ja. Also die haben das schon wahrscheinlich gezielt oder vor allem die Gayatiri so gemacht, dass das nicht unbedingt entdeckt wird.
Ja, also zumindest nicht von ihrem Kind, ja.
Ja, und die Piang, die ist wohl auch außer Haus gewesen, um auch Einkäufe zu tätigen und so. Also sie hätte auch eine Möglichkeit gehabt, sich jemanden mitzuteilen oder auch bei den Arztbesuchen, die durch die Agentur erfolgt sind, da hätte sie ja auch dem Arzt sagen können, hier, ich werde nicht gut behandelt und ich muss da raus. Also ich finde, das ist so, also sie muss ja wirklich sehr, sehr arm
und
gewesen sein.
Vermutlich dann sehr unterwürfig einfach so. Wollt das einfach durchziehen, hat gedacht, komm, das, die paar Monate schaffe ich es dann auch noch. Leider halt dann nicht, ne?
Das finde ich so besonders schlimm, dass sie irgendwie so viel einfach hingenommen hat, um halt für ihren Sohn und sich ein besseres Leben zu haben, ne?
Ja.
Und einfach nichts gesagt hat und sich keine Hilfe gesucht hat.
Ja, aber das hat man, glaube ich, relativ oft. Also wie soll ich das sagen? Häusliche Gewalt zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Thema, dass da meldet sich kaum einer. Ja, obwohl die Gelegenheiten da sind. Ja,
ja, das stimmt.
Und von daher ist das, ich weiß nicht, ob man sich da dann selber irgendwie für irgendwas die Schuld gibt oder kein, also in diesem Konstrukt, weil sie ist ja Angestellte dort, scheint relativ unterwürfig zu sein und denkt sich dann, ja gut, für die paar Euro lasse ich, für die paar Geldeinheiten, ich weiß nicht, was die da für eine Währung haben, lasse ich mir das halt gefallen.
Traurig, aber wahr. Gut, dann sind wir auch schon wieder fertig, Sascha.
Ich bin fertig, yeah. Ich bin mega der Nachbar.
Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüssi.
Tschüss.
Tatort Mord. Der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha.